aktuell am Dienstag. Wer derzeit die Meinung vertritt, an der Preisexplosion in Deutschland sei vor allem die Bundesregierung schuld und die Sanktionen gegen Russland seien der falsche Weg, der muss mit Verunglimpfungen oder sogar Kampagnen gegen die eigene Person rechnen. Bei der Partei Die Linke richtet sich diese Entrüstungswelle auch gegen Personen in den eigenen Reihen. Ein Beispiel ist die ehemalige Fraktionsvorsitzende Sarah Wagenknecht. Ein ähnliches Beispiel trifft derzeit auch den mit Wagenknecht gut befreundeten langjährigen Bundestagsabgeordneten Dieter Dehm. Die Linken-Spitze möchte ihn aus der Partei ausschließen. Darüber, über den Zustand der Linkspartei sowie über Doppelmoral in der Politik möchte ich jetzt mit ihm sprechen. Schönen guten Tag, Dieter Dehm.
Guten Tag, Herr Joppa. Es geht sogar so weit, dass ich davor warnen würde, mich als gut befreundet mit Sarah Wagenknecht, das könnte zu deren Nachteil ausgelegt werden, zu bezeichnen.
Gut, dann lassen wir das in den Raum gestellt.
Wenn man heute mit jemandem befreundet ist, der mit jemandem befreundet ist, die mit jemandem befreundet ist, der ins Visier bestimmter sehr korrekter Medien geraten ist, die oder der hat dann auch kein schönes Leben.
Ich denke, das nennt sich dann Kontaktschuld.
So ist das verharmlosend gemeint, aber es geht viel härter an die Substanz. Also ich kenne Leute, die darüber physisch krank geworden sind. Ich kenne sogar Leute, die schwere gesundheitliche Schäden davon getragen haben.
Sie waren ja bis zum vergangenen Jahr Bundestagsabgeordneter, auch lange Jahre Parteivorsitzender der Linke in Niedersachsen. Nun will man Sie ausschließen. Was wird Ihnen vorgeworfen?
Dass ich im Unterschied zu einer kleinen, verrammelten Liste zur Europawahl diskussionshalber in den Raum gestellt habe, möglicherweise ein breites Bündnis, was für Sozialstaat und Abrüstung wirbt, zur Europawahl antreten zu lassen.
Wahrscheinlich ging es dort aber auch um, andere politische Hintergründe, die Ihnen falsch ausgelegt wurden, oder können Sie generell nicht besonders gut mit der aktuellen linken Spitze?
Naja, die Linke hatte bei der Bundestagswahl 4,9%, die Grünen ein astronomisches Ergebnis, die AfD ein hohes Ergebnis, die CDU ein ganz gutes Ergebnis. Dann haben sich alle so ein bisschen rausgeredet, dass die SPD auch für ihre Verhältnisse gutes Ergebnis hatte. Aber gelesen wurden diese Ergebnisse als Genickschlag gegen all diejenigen, die gewerkschaftlich orientierte oder anderes außerparlamentarisch vorgetragene Proteste im Sinn haben. Das heißt, parlamentarische Misserfolge haben auch für außerparlamentarische Bewegungen eine demütigende und demotivierende Funktion. Und deswegen sollte man auch bei Wahlen immer sehen, die haben auch eine gewisse Bedeutung für das, was einige den heißen Herbst oder den heißen Winter oder den heißen Frühjahr nennen, wenn parlamentarisch nicht aufgeklärt wird und dann auch eine Rede von Sarah Wagenknecht am liebsten verboten worden wäre, dann hat das natürlich auch seine Folgen für die Art, wie sich der Protest draußen darstellt. Geht der Protest dann im Wesentlichen gegen Migranten oder gegen Minderheiten, die eben nicht dazu können, dass sie Minderheiten sind? Oder geht der Protest gegen solche Minderheiten, die großen Kapitalbesitz haben, großen Aktienbesitz haben, davon profitieren, dass Corona nur wenige Impfmittel zulässt und aufzwingt, die davon profitieren, dass aufgerüstet wird und die Bundeswehr mit 100 Milliarden zusätzlich begütet wird? Geht der Protest gegen die wahren Schuldigen oder sind es übliche rechte Ablenkungsmanöver? Und langsam kommt man ja zu dem Schluss, dass bestimmte Mechanismen, die auch in der Vergangenheit von Demagogen verwendet wurden, nicht nur antisemitischen Demagogen, heute verwendet werden gegen sogenannte alte weiße Männer, gegen, dieselfahrende Handwerker, gegen Menschen, die für höheren Lohn eintreten und man sagt denen dann, ihr müsst die Gürtel enger schnallen wegen der Klimakatastrophe oder ihr müsst frieren gegen Moskau. Das ist die entscheidende Frage, wie außerparlamentarisch der Protest formatiert und orientiert ist, entscheidet sich auch parlamentarisch. Deswegen hatte ich angeregt, dies in einem sehr breiten Zusammenhang, demokratischen Zusammenhang zu tun und nicht nur engstirnig, so wie bei der Bundestagswahl, das nur auf die jetzige Mehrheitsgruppe innerhalb meiner Partei zu orientieren.
Ja, Sarah Wagenknecht, Klaus Ernst oder Sie, Sie haben derzeit eines gemein. Ihre Partei, die macht Einzelpersonen für das Absacken in der Wählergunst und den Umfragen verantwortlich. Und tatsächlich hat es ja auch eine Reihe von Parteiaustritten wegen Sarah Wagenknecht gegeben. Ist sie jetzt Fluch oder Segen für die Linke?
Naja, Sarah Wagenknecht war lange Jahre die beliebteste Politikerin, sogar noch vor Angela Merkel. Sie ist, ich halte Umfragen, bei der die Baerbock oder der Lauterbach als beliebte Politiker oder beliebteste Politiker aus dem Rennen gehen, für mit zumindest, sage ich mal, systemischen Fehlern ausgestattet, wenn nicht sogar gefaked. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich habe in meinem Wohnort nicht einen Menschen erlebt, der irgendeinen Gefallen an der letzten Zeit an Baerbock oder an Lauterbach findet. Also nicht irgendeinen, keinen einzigen Menschen. Ja, trotzdem kriegen wir natürlich ständig solche Umfrageergebnisse aufs Ohr gedrückt. Sarah Wagenknecht ist hingegen jetzt wieder um einen Platz gestiegen unter den, ich glaube, 5 höchst geranktesten Politikern. Und wer auf so eine Potenz wie sie verzichtet, betreibt ja eine Art Selbstmord. Also natürlich machen die Medien jetzt eine neue Strategieübergang. Man sieht das bei Oliver Welke und anderen Staatskomödianten, jetzt Sarah Wagenknecht so lächerlich zu machen wie möglich und Oskar Lafontaine so lächerlich zu machen wie möglich. Das ist wirklich mit einem Geifer vorgetragen, den man eigentlich nur aus ganz, ganz früheren deutschen Zeiten kennt, nur eben ein bisschen grünlich aufgepoppt. Die wissen schon warum, weil sie wissen, es gibt eine Umfrage von einem sehr seriösen Institut, das sind diese Wahlkreise.de, die machen das eigentlich sehr gründlich, dass wenn es eine Liste Wagenknecht gäbe, die haben die jetzt mal so genannt, weil sie keinen anderen Namen wohl gekannt haben oder kennen würden oder kennen konnten, dann gäbe es aus dem Stand 10%. Und ich sage, wenn die schon 10% sagen, ich saß mit Oskar Lafontaine damals im Auto, als die ersten 7% für unsere neue Linke 2005 im Bundestag gerade im Radio verkündet wurden über Autoradio. Da haben wir uns schon gefreut. Und dann später wurden es fast 10% im Bundestag, was immer noch was anderes ist wie in Europa, bei der Europawahl oder so. Also wenn es eine solche Europawahl antritt, einer solchen von diesem Institut Liste Wagenknecht genannten Projekt gäbe, dann wäre das würde ein Strudeleffekt eintreten, bei dem weit mehr als 10% drin wären. Und man sieht dann ganz genau, diese Liste Wagenknecht würde der AfD, würde der SPD, würde den Grünen übrigens am wenigsten. Also da ist die Wählerschaft am resistentesten gegen den Gedankengang des Sozialstaats und der Abrüstung und würde es sogar bei der FDP Abzüge geben. Die höchsten Abzüge bei der AfD. Und die ist ja mit sich auch nicht im Reinen. Da gibt es die zu 50% die NATO-Erhöhung 100 Milliarden waren und die zu 50% gegen die 100 Milliarden AfD NATO-Erhöhung waren bei der AfD. Also 50-50 stehen die in der NATO-Frage und in der 100-Milliarden-Frage des Rüstungsetats. Ja, die würden dann auch schon einen erheblichen Teil ihrer Stimmen abtreten. Also ich glaube, da liegt was in der Luft. Das ist ein Vakuum, wenn es denn angegangen wäre. Das ist etwas, was Sarah Wagenknecht mit ihren Ängsten, auch Verwandten, Bekannten, ihrer Gesundheit, wenn sowas geht, an die Substanz sozusagen besprechen muss. Da kann ich nicht für sie irgendeine Entscheidung treffen, weil mit fremden Muskeln sollte man keine Gewichte heben. Aber wenn das denn dann so wäre, dann würde das bei der Europawahl ein deutlich zweistelliges Ergebnis werden. Das wissen die Staatskomödianten und die ganzen Propagandisten, wo ein Teil davon sicherlich auch vom CIA oder vom Bundesnachrichtendienst bezahlt wird, aber ein Teil das leider auch freiwillig macht. Diese ganze Häme und aggressive Spott über wirkliche Kritiker der NATO auszuschütten. Und deswegen machen sie eine so, wie ich finde, auch niederträchtige, ständige Angriffswelle auf diejenigen, die eben es wagen, der Reihe zu tanzen, bestimmte Propaganda-Behauptungen anzuzweifeln, wie die Behauptung bestimmter Leichenfunde durch die ukrainischen Streitkräfte, die da den Russen in die Schuhe geschoben werden, und zwar nach ewigem Strickmuster. Und wenn dann jemand sagt, das haben wir doch alles schon beim Jugoslawienkrieg erwähnt, da wurden faschistische Freischärler in zivilistische Klamotten gesteckt, die waren schon erschossen und waren in Auseinandersetzungen mit regulären, als reguläre Soldaten gefallen und wurden dann getarnt als Zivilisten, und dann zu sagen, wir sind harmlose, hilflose Zivilisten. Ein Teil davon hatte man dann, nachdem sie tot waren, noch gefesselt, um das noch unter Beweis zu stellen. Getötet von Serben, bis den Serben in die Schuhe zu schieben. Jetzt müssen wir Belgrad bombardieren. Das gibt ja diese Vorlage aus verschiedenen Kriegen. Wenn man das dann sagt, dann wird man eben überzogen mit Eine Häme kommt dann regelmäßig bei Böhmermann, Krömer, Oliver Welke, Deutsche Show kommt dann da eben mit üblen Dingen vor. Und dann muss die Familie derjenigen, die da betroffen sind, auch eine Zeit lang gucken, was mit ihrem Auto passiert, wo sie das parkt, plötzlich irgendwo im Hof rumschleicht, der da nicht hingehört, weil er denkt, er muss selber Sheriff der öffentlichen Ordnung werden und muss den Ruf in die Tat umsetzen, der da vom Fernsehen kommt. Und das ist schon eine bedenkliche Situation für die Meinungsfreiheit.
Im Kern sagen Sie und Sarah Wagenknecht zur aktuellen Situation, die Sanktionen gegen Russland, die wirken nicht. Die Wirtschaftspolitik von Wirtschaftsminister Robert Habeck ist schädlich und mit Russland müsse man ins Gespräch kommen. Kritiker sagen natürlich, das seien Positionen von Rechtspopulisten. Herr Dehm, mal ganz provokant gefragt, sind Sie ein Rechtspopulist?
Ja, das war ich nie und das liegt mir auch völlig fern. Und wenn Rechtspopulisten haben sich immer dadurch ausgezeichnet, immer auch die ganz Schlimmen, also die Nazis, dass sie linke Argumente genommen haben. Das war damals, dass die Nazis für den 1. Mai als Kampf- und Feiertag eingetreten sind. Das war, dass die Nazis die rote Fahne von den Linken übernommen haben und nicht wie in Italien die schwarze Fahne. Das war, dass sie sich nationalsozialistische Arbeiterpartei nannten, Arbeiterpartei nannten. Sie waren weder national, sie haben die Nation in Schutt und Asche gelegt, noch waren sie sozialistisch, noch waren sie Arbeiterpartei, sie waren Großkapitalistenpartei, mit Wahlerfolgen bei den kleinen Leuten, bei den sogenannten kleinen Leuten natürlich. Also die haben Arbeiterlieder genommen, die haben vom gegen das raffende Kapital geredet und gleichzeitig mit Krupp und Thyssen und Stinnes in der Deutschen Bank unter einer Decke gesteckt. Also die Rechten haben immer linke Protestargumente, Oppositionsargumente versucht aufzusaugen, zu vermischen mit ihrem völkischen Unsinn und ihrem Antisemitismus in Deutschland oder ihrem anti-gegen Äthiopien gerichteten Rassismus wie in Italien bei den Faschisten. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, die Rechten haben jetzt ein linkes Argument übernommen, sie sind für Abrüstung und die Rechten sind jetzt für Übergewinnsteuer oder sowas, was ich noch gar nicht gehört habe. Dass die AfD das wäre, aber das kann ich mir theoretisch vorstellen. Jetzt dürft ihr Linken nicht mehr für eine Übergewinnsteuer sein. Jetzt dürft ihr Linken nicht mehr für Abrüstung sein. Jetzt dürft ihr Linken nicht mehr für Ausbau des Sozialstaats sein, weil die Rechten das auch fordern. Ist ja geradezu grotesk, sondern es ist ein ursprünglich antiimperialistisches Begehren, dass die NATO so klein wie möglich wird, weil sie eine Verbrecherorganisation ist, schon immer war, weil sie unterstützt hat den Krieg gegen Vietnam, weil sie unterstützt hat den Putsch gegen Allende, weil sie 500.000 Kinderleben auf dem Gewissen hat im Irak, was dann Frau Madeleine Albright als den Preis der Freiheit genannt. Allein schon dafür hätte diese Frau, die ist jetzt schon tot, für Jahre in den Knast gehört. Für diese Aussage alleine, das ist Völkerverhetzung pur. Also dafür muss die NATO bekämpft werden. Und wenn das jetzt Rechtspopulisten auch tun, dann muss man natürlich mal drüber nachdenken, was ist denn eigentlich die künftige faschistische Gefahr? Ist das Alexander Gauland oder ist das mehr Jeff Bezos? Ist das die etwas völkische Narrativ, was gelegentlich von rechts kommt? Oder ist es die Freihandelsdiktatur, bei der afrikanische Menschen Preise diktiert bekommen für ihre Lebensmittel und dann noch Hähnchenteile, abgestandene Hähnchenteile aus der ersten Welt kaufen sollen, bei Freihandelsdiktaten, bei der ärmere Länder in Lateinamerika um das wenige Hab und Gut gebracht werden, Freihandelsdiktate, bei der Bayer Monsanto Saatgut ausgibt, was nach einem Jahr nicht mehr blüht, keine Pflanzen mehr ergibt, Menschen daran verrecken und mittlerweile Leichenberge produziert werden auf dem Konto des Neoliberalismus und des Freihandels, des Freihandelskannibalismus, die durchaus faschistische Dimensionen erreichen. Also man darf das nicht wegtun. Das Wort Wirtschaftskrieg ist völlig richtig, den Sarah Wagenknecht benannt hat. Aber Deutschland ist nicht nur beteiligt an einem Wirtschaftskrieg gegen Russland, sondern die USA und die EU führen auch ihre eigenen Wirtschaftskriege gegen die dritte Welt. Wirtschaftskrieg ist ein probates Mittel dieser Herrschaften, ihre globalstrategischen Vorteile auszubauen und es in den Konzernkassen klingeln zu lassen. Und dafür sollen dann Menschen gegen Russland frieren. Andere können ihre Kinderarmut nicht bändigen, kriegen auch alle Mittel entzogen, etwas gegen ihre Kinderarmut zu tun. Und diese Verbrechen werden nicht benannt. Und dann fährt Scholz ausgerechnet nach Saudi-Arabien. Und da, ich sage das ein bisschen brutal, im Arsch von einem Sauprinzen, also einem Saudi, nach Öl zu bohren, der 80 Hinrichtungen am Tag zu verantworten hat, 300.000 jemenitische, übrigens auch jüdische Menschenleben auf dem Gewissen hat. Und da wird dann plötzlich, werden Ölgeschäfte gemacht und plötzlich wird dann derjenige in ein Kontrastprogramm zu Wladimir Putin genannt. Also man kann ja darüber reden, ob Wladimir Putin ein lupenreiner Demokrat ist. Ich hätte diese Aussage nicht gemacht, die Gerhard Schröder einst gemacht hat, wofür er ja viel Prügel eingesteckt hat. Dass die Leute, mit denen jetzt über Öl verhandelt wird, irgendetwas mit Demokratie zu tun haben und die Scharia oder den islamistischen Terror, den sie mitfinanzieren, und aus diesen Bereichen wird ja auch der islamische Staat finanziert, irgendetwas mit Humanismus und Menschenrechten zu tun hat, ist ja wohl der Witz des Tages.
Sarah Wagenknecht hat auch jüngst den Rücktritt von Wirtschaftsminister Robert Habeck gefordert. Herr Dehm, Sie waren jahrelang mittelstandspolitischer Sprecher der Linken im Bundestag. Welche Entwicklung nimmt denn der Mittelstand aktuell in Deutschland?
Ich war auch im Beirat der Bundesregierung für den Mittelstand, auch als Unternehmer. Was ich hier erlebe, ist ein allgemeines Mittelstandssterben. Innerhalb von einem Jahr haben hier in meinem Wohnort die drei schönsten Gaststätten zugemacht, auf Nimmerwiedersehen. Gleichzeitig, und zwar auch unter dem Druck von Corona, aber auch unter dem Druck der Energiepreise. Ich erlebe im Handwerk, dass die Riesenprobleme haben. Die können einfach die Löhne nicht zahlen, wie sie Konzerne zahlen können. Da gibt es viele Leute, die sagen, na gut, also wenn wir für 900 Euro mit allem Miete und Zulage und so weiter Bürgergeld kriegen oder sonst was kriegen, dann brauche ich nicht für 1.000 Euro in Betrieb zu gehen. Da müssten die Löhne erheblich einen Abstand zu den Alimentierungen bekommen. Die Löhne müssten also wesentlich höher sein. Das können aber viele kleine Betriebe nicht zahlen. Und deswegen ist dies ein Prozess, bei dem das Kapital von zigtausenden von Kleinunternehmern gerade in den Besitz von Großkonzernen und Großbanken überwechselt. Es verschwindet dieser Besitz ja nicht. Also eine Gaststätte hat einen Kundenstamm, der kommt da immer hin, was weiß ich, um zu essen und zu trinken. Und irgendwann ist die Gaststätte zu, dann verschwindet der Kundenstamm und die Nachfrage ja nicht, löst sich nicht in Luft auf, sondern geht dann zu, sagen wir mal, 60-70% zu Lieferando oder zu Amazon irgendwie, zu anderen Lieferdiensten oder zu McDonalds. Und die haben zum Teil hier keine Steuer zu zahlen, beteiligen sich also nicht daran, dass blätternde Wände in den Schulen renoviert werden oder Krankenhäuser mit Pflegepersonal ausgestattet werden. Und entziehen dem Staat die Gelder, die er für seine dringenden Aufgaben braucht, auch für die Sicherheit, auch für die Polizei. Das ist ein Vorgang, den wir Marxisten Monopolisierung nennen, aus der erweiterten Akkumulationstheorie von Karl Marx und Friedrich Engels. Mit dieser Theorie sehe ich, wie der Mittelstand nicht nur kaputt geht, sondern die Konzerne ihren Handlungs- und Reichtumsradius weiter ausbauen.
Sagt der Unternehmer und ehemalige Bundestagsabgeordnete der Linke Dieter Dehm. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke auch, Herr Joppa. Alles Gute.